Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Funkkolleg Religion und Gesellschaft. Folge 11. Gott als Hirngespinst. Neurotheologie und Hirnforschung.
Gott ist nicht da. Das soll der russische Kosmonaut Juri Gagarin festgestellt haben, der als erster Mensch in den Weltraum vordrang. Gott ist nicht da. Dieser Satz drängt sich auch vielen auf, die den Kosmos in uns erforschen, das menschliche Gehirn. Denn nicht eine immaterielle Seele haben sie unter unserer Schädeldecke gefunden, sondern hochkomplex organisierte Materie. Unser Fühlen, Denken und Wollen, alles beruht auf elektrischen Entladungen und biochemischen Kaskaden, auf unvorstellbar komplexen Wechselwirkungen zwischen Milliarden von Nervenzellen und Billionen von Kontaktstellen dazwischen.
Und das bedeutet, auch unser Glauben und unser Zweifeln beginnen in den Netzwerken des Gehirns. Irgendwo in diesem Kosmos muss sich auch Gott als eine Art Hirngespinst manifestieren, wenn wir eine Gotteserfahrung haben. Da müssen Nervenzellen ihre Erregungszustände verändern, wenn wir meditieren, beten und zweifeln. Denn das alles sind mentale Zustände, die ihre Entsprechungen im Gehirn haben. Sind Glaube und Glauben, sind Religion und Religiosität damit also ein Forschungsthema für die Neurowissenschaften?
Es gibt zurzeit alle möglichen Modeworte, Neuroästhetik, Neurojournalismus, also es ist völliger Blödsinn. Neurotheologie wüsste ich jetzt nicht, was das sein soll. Also es gibt sicher kein Center für Gott im Hirn und sicherlich nicht irgendwie das Transzendente, was dann plötzlich dort lokalisiert werden kann. Also da kommen, irgendwie sträuben sich mir dann die Haare.
Das sagt keine Theologin, sondern eine Neurowissenschaftlerin, Tanja Singer von der Universität Zürich. Bekannt geworden ist sie unter anderem für ihre Studien zur Neurobiologie des Mitgefühls und zur Meditation.
Einige ihrer amerikanischen Kollegen und viele Journalisten sind da weit weniger vorsichtig. Für sie hat Gott im Gehirn einen festen Platz. Er sitzt im linken Schläfenlappen. Dort vermuten sie ein Gottesmodul. Erhöhte Aktivitäten in diesem Bereich der Großhirnrinde können mit intensiven religiösen Erfahrungen einhergehen. Das wissen die Forscher von Patienten, die unter epileptischen Anfällen im Schläfenlappen leiden. Und das schließen sie aus Experimenten mit dem Gotteshelm, den der kanadische Neuropsychologe Michael Persinger konstruiert hat.
Mit diesem Helm lassen sich bestimmte Bereiche des Gehirns gezielt elektromagnetisch stimulieren. Und eine Stimulation des linken Schläfenlappens führte zu intensiven religiösen Erfahrungen. Zumindest bei den Versuchspersonen von Michael Persinger. Andere Arbeitsgruppen konnten dieses Ergebnis nicht wiederholen. Eine gut kontrollierte Studie an der Universität Uppsala in Schweden kam zu dem ernüchternden Ergebnis: Mystische Erlebnisse waren mit und ohne Magnetstimulation gleich häufig. Trotzdem ist der Gotteshelm zu einer Art Ikone der Neurotheologie geworden.
Aber Neurotheologie, was ist das überhaupt?
Der Begriff ist ein toller Begriff, um kurz was auf den Punkt zu bringen, und gleichzeitig ist ein Begriff, der völlig in die Irre führt,
sagt der Theologe Hans Ferdinand Angel. Er lehrt an der Universität Graz Religionspädagogik und setzt sich intensiv mit dem Thema Neurotheologie auseinander.
Ursprünglich kam er in der amerikanischen Diskussion in den 1980er Jahren auf, und es gab den Versuch, mit diesem Begriff zu verbinden, die Fragestellung der Neurowissenschaften und die Fragestellungen, die aus den Religionswissenschaften oder auch aus der Theologie kommen. Und gleichzeitig ist der Versuch insofern gescheitert, weil er natürlich nie eine Theologie sein kann.
Nicht um eine Theologie geht es also, nicht um eine wie auch immer neuronal begründete Lehre von Gott und von Glaubensinhalten, sondern schlicht um neurowissenschaftliche Studien zu religiösen Phänomenen.
Die Suche nach Gotteszentren spiegelt dabei allerdings sicher nicht den aktuellen Stand neurobiologischer Künste wider. Denn unser Gehirn, so viel ist heute klar, ist ein extrem distributiv organisiertes System. Das kommt unserer Sehnsucht nach einfachen Zusammenhängen, nach monokausalen Betrachtungen nicht gerade entgegen.
Also neulich rief mich ein Journalist an und wollte dann wissen, wo das Heimatsgefühl verortet ist und so. Blödsinn, wo ich einfach nur denke, woher kommt der Glaube von Leuten irgendwie zu glauben, es gäbe für alles im Hirn so ein Areal oder ein Substrat oder, und was hat man dann auch davon, wenn man wüsste, wo es ist? Gar nichts. Das heißt, ich will damit einfach nur sagen, man muss einfach vorsichtig sein mit einer zu schnellen Kombination von Neurowissenschaften und allen Fragen, die man sonst so hat im Leben. Das Gehirn ist ein dynamisch in der Zeit sich bewegendes Netzwerk und so verändern sich auch Netzwerke in der Zeit und es braucht Zeit, die zu verstehen.
So etwas wie ein Gotteszentrum gibt es also mit Sicherheit nicht in unserem Gehirn. Aber es gibt komplexe Erregungsänderungen, die einhergehen mit religiösen Praktiken und Erfahrungen.
Im Moment habe ich den Eindruck, die Neurowissenschaftler wissen nicht so ganz genau, wonach sie suchen sollen. Und das ist auch verständlich. Wir haben nämlich durchaus ein Problem, genau zu beschreiben, was denn religiöse Erfahrungen sind,
sagt der Grazer Religionspädagoge Hans-Ferdinand Angel. Also gibt es viele Studien mit einem eher allgemeinen Rezept. Versetze deine Versuchsperson in einen Zustand religiöser Versenkung und schaue nach, was dabei im Gehirn passiert.
Der amerikanische Radiologe Andrew Newberg arbeitet dafür mit Nonnen, nämlich mit Franziskanerinnen und mit buddhistischen Mönchen. Er ließ sie im Labor beten und meditieren, und sobald sie einen Zustand der Versenkung erreicht hatten, machte er eine Momentaufnahme ihres Gehirns. Newberg und seine Kollegen fanden bei den katholischen Nonnen und bei den buddhistischen Mönchen nahezu identische Veränderungen, und zwar im oberen Scheitellappen. In diesem Bereich der Großhirnrinde liegen die Orientierungsfelder. Sie verhelfen uns zu einer Vorstellung davon, wo die Grenzen unseres eigenen Körpers sind, wie unser Körper in Raum und Zeit agiert. Das ist wichtig für unser Ich-Gefühl und für die gefühlte Beziehung zur Welt. Während der Meditation der Mönche und der tiefen Versenkung der Nonnen wurden diese Hirnregionen ruhiger. Andrew Newberg resümiert:
Wenn die Aktivität in den Orientierungsfeldern abnimmt, entsteht ein Gefühl der Zeit- und Raumlosigkeit. Das erlaubt es den Meditierenden, sich eins zu fühlen mit dem Objekt der Kontemplation, mit Gott, mit dem Universum.
Vor 10 Jahren hatte Andrew Newberg, der an der University of Pennsylvania auch das Center for Spirituality and the Mind leitet, diese Experimente gemacht. Das Thema hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.
How God Changes Your Brain.
So heißt das neueste Buch von Andrew Newberg. Wie Gott dein Gehirn verändert. Nicht gerade ein vorsichtiger Titel. Das Fazit am Ende liest sich freilich ganz und gar nicht spektakulär.
Die neuronale Vielfalt religiöser Erfahrung ist genau das. Vielfalt. Es gibt weder ein Gotteszentrum noch eine einfache Art, die religiösen Überzeugungen zu kategorisieren. Die Daten weisen auf eine endlose Vielfalt von Möglichkeiten, wie spirituelle Praxis die emotionalen und kognitiven Prozesse im Gehirn beeinflussen kann. Und jede dieser Erfahrungen führt zu einer anderen Vorstellung von Gott.
Eine religiöse Empfindung benutzt ähnliche Areale, aber es sind eben nicht identische wie bei einer Wahrnehmung eines Autos oder eines Gegenstandes.
Der Münchner Psychologe und Hirnforscher Ernst Pöppel bringt es nüchtern auf den Punkt. Wer die neuronalen Mechanismen verstehen will, die zu einer religiösen Empfindung gehören, muss das gesamte Gehirn verstehen. Was passiert in den Arealen, die für eine bildliche Vorstellung wichtig sind? Was passiert in den Arealen, die die emotionale Bewertung einer Vorstellung leisten? Was in den Bereichen, die das Gefühl dazu geben? Da hilft es nicht viel weiter, wenn Andrew Newberg schreibt:
Das Stirnhirn versorgt uns mit dem logischen Konzept eines vernünftigen und liebenden Gottes, während unser limbisches System eine emotional bedeutsame Erfahrung von Gott hervorruft.
Dass viele Gehirngebiete bei religiösen Praktiken eine Rolle spielen, das zeigen eine ganze Reihe von Studien. Zum Beispiel die von Newbergs kanadischem Kollegen Mario Beauregard. Der Psychologe ist Professor an der University of Montreal und erforscht dort die Neurobiologie mystischer Erfahrungen. Seine Versuchspersonen, Karmeliterinnen, Nonnen, die im Durchschnitt 15 Jahre bei ihrem Orden sind. Viele von ihnen berichten über mystische Erlebnisse bei der Versenkung im Gebet, berichten von der Erfahrung einer Unio Mystica. Das Ergebnis der Experimente?
Mystische Zustände sind komplex und vieldimensional. Sie umfassen Änderungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen. Verschiedene Hirngebiete und Systeme vermitteln diese verschiedenen Aspekte. Daran sind unterschiedliche Gebiete in beiden Hemisphären beteiligt.
Inzwischen gibt es auch Studien mit bildgebenden Verfahren, die andere Gebetspraktiken untersuchen. Zum Beispiel an der Universität Aarhus. Dort ließen die Forscher gläubige Versuchspersonen im Kernspintomographen beten, und zwar entweder frei oder mit vorformulierten Gebetstexten. Eine säkulare Kontrollgruppe gab es auch. Das Ergebnis? Improvisiertes, freies Beten aktiviert Gebiete in der Großhirnrinde, die bei sozialen Interaktionen wichtig sind. Das Fazit der Forscher:
Zu Gott zu beten ist eine intersubjektive Erfahrung, vergleichbar mit normalen interpersonalen Interaktionen.
Liefern uns die Bilder aus dem Kernspintomographen also letztlich doch Aufschlüsse darüber, welcher religiösen Praktiken sich jemand bedient, wie lebendig seine Vorstellungen sind? Andrew Newberg ist überzeugt:
Wenn die Gehirnscan-Technik sich weiterentwickelt, wird man vermutlich sehen, dass jeder Mensch einen einzigartigen neuronalen Fingerabdruck besitzt, der sein oder ihr Bild von Gott repräsentiert.
Ein ehrgeiziges Ziel mit ungewissem Erkenntnisgewinn. Vielleicht helfen hier ausgerechnet solche Studien weiter, die gar mit dem Anspruch angetreten sind, Religiosität zu erforschen. Auch bei diesen Studien sind die bevorzugten Versuchspersonen meditierende Mönche.
Wenn man die Hirnströme der in Meditation Versunkenen misst, zeigt sich, während der Meditation schwingen sich weite Bereiche der Großhirnrinde aufeinander ein. Das Gehirn arbeitet synchroner. Dass Nervenzellen in weit verstreuten Teilen des Gehirns sich regelrecht aufeinander einschwingen, wenn sie eine gemeinsame Aufgabe übernehmen, hatte der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer vor gut 20 Jahren entdeckt. Beim Meditieren nehmen solche raschen Oszillationen deutlich zu. Sie schwingen in einem Frequenzbereich zwischen 40 und 80 Hertz. Wolf Singer vermutet, dass solche besonderen Schwingungsmuster eine besondere Bedeutung haben. Sie könnten eine Art Signet dafür sein, dass ein bestimmter Arbeitsprozess im Gehirn abgeschlossen und eine Lösung gefunden ist.
Mein Verdacht ist, dass man in dem meditativen Zustand einen Hirnzustand erzeugt, der von den Bewertungssystemen im Gehirn als Lösung an sich erkannt wird. Und das würde erklären, dass dann alles, was an Inhalten in diesen Zustand eingefüllt wird, passt, stimmig ist. Und man sich in diesem Zustand, der dann als Erleuchtung beschrieben wird, wiederfindet, in dem alles zu allem passt und man selbst auch zum Universum. Und das ist das größte Glück, das man wahrscheinlich empfinden kann. Und wenn man das selber schafft, durch Training meditatives, dann hat man natürlich sowas wie einen Stein der Weisen gefunden, wenn es das ist.
Was aber heißt das? Dass Hirntraining uns die gleichen Erlebnisse verschaffen kann wie religiöse Praxis? Die Wissenschaft habe gezeigt, dass Meditation keine religiöse Praxis sei, sondern eine Form der Gehirnhygiene, sagt zum Beispiel der amerikanische Psychologe Dan Siegel. Aber schließen sich Hirnhygiene und religiöse Praxis aus? Muss nicht jede Erfahrung eine neuronale Grundlage haben? Und spiegeln die Ergebnisse der Neurobiologie vielleicht einen zentralen Aspekt jeder Form von Religiosität wider, die Suche nach Einklang mit uns selber und mit der Welt?
Sich auf die organische Verursachung eines religiösen Geisteszustandes zu berufen, um damit dessen Anspruch auf einen höheren spirituellen Wert zurückzuweisen, ist ziemlich unlogisch und willkürlich. Andernfalls dürfte keiner unserer Gedanken und Gefühle, nicht einmal unsere wissenschaftlichen Lehren, nicht einmal unser Unglaube, irgendeinen Wahrheitswert beanspruchen. Denn sie alle entströmen ausnahmslos der jeweiligen körperlichen Verfassung ihres Besitzers.
William James, 1902. Der große amerikanische Psychologe hat es schon vor über 100 Jahren auf den Punkt gebracht. Natürlich ist Gott ein Hirngespinst. Natürlich entspringen unsere Gottesvorstellungen der neuronalen Aktivität unseres Gehirns. Ohne Gehirntätigkeit kein Gottesbild, ohne Nervennetze kein Beten und Meditieren.
Aber sagt das irgendetwas darüber aus, ob Gott nur ein Hirngespinst ist? Ob es jenseits unseres Erfahrungshorizontes, jenseits des rational Fassbaren noch etwas anderes gibt?
Es ist vollkommen klar, und das sollte man auch irgendwie deutlich sagen, man kann die Existenz eines bestimmten Gottes oder die Nicht-Existenz von Gott nicht beweisen. Das ist jenseits unserer Möglichkeiten.
Der Psychologe und Hirnforscher Ernst Pöppel. Wissenschaftliche Gottesbeweise kann es nicht geben, genauso wenig wie wissenschaftliche Beweise für die Nicht-Existenz eines Gottes. Darüber sind sich Philosophen und Theologen seit langem einig. Aber die Einsicht, dass es prinzipiell unmöglich ist, innerhalb eines gegebenen Systems mit den Mitteln dieses Systems die Existenz oder Nicht-Existenz einer Größe zu beweisen, die außerhalb dieses Systems steht, diese Einsicht wird wohl immer wieder zurückgedrängt von dem Wunsch, es genau wissen zu wollen. Die immer tieferen Einblicke in die Arbeitsweise unseres Gehirns, sie lassen manche dann eben doch nach einem neurobiologischen Gottesbeweis rufen oder nach seinem Gegenteil. Der Grazer Religionspädagoge Hans-Ferdinand Angel beobachtet die neuen Anstrengungen mit Gelassenheit.
Wissen Sie, die Christentumsgeschichte ist voll von Versuchen zu beweisen, dass es Gott gibt oder ob das es Gott vielleicht auch nicht gibt. Und die Frage, was ist ein Beweis, ist äußerst komplex. Auf jeden Fall, Gott hat etwas mit Glauben zu tun und von daher wird es weder in die eine noch in die andere Richtung einen Beweis geben können. Die neurowissenschaftliche Forschungslandschaft ist in der Hinsicht sehr ambitioniert und die Worte, die man findet, sind manchmal auch ziemlich starke Worte. Aber einen Gottesbeweis kann es in dem Sinn gar nicht geben, denn wenn wir Gott nicht als Objekt dieser Welt ansehen, dann wird man ihn auch mit naturwissenschaftlichen Methoden weder beweisen noch abweisen können.
Ohnehin werden die grundlegenden Fragen, wie will ich leben, wie soll ich leben, von den Neurowissenschaften nicht berührt. Wenn es um letzte Wahrheiten geht, brauchen die Religionswissenschaften die Neurowissenschaften nicht und umgekehrt. Wolf Singer, Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt.
Ich glaube, sie sind in vielen Bereichen orthogonal, also so, dass weder der naturwissenschaftliche Gottesbeweis möglich ist und der naturwissenschaftliche Ableitung von ethischen Normen unmöglich ist. Genauso wenig wird es möglich sein, dass Offenbarungswissen, woher immer das auch kommen mag, uns vorschreibt, wie die Gehirne zu funktionieren haben.
Eine neurobiologische Gotteswiderlegung oder einen neurobiologischen Gottesbeweis kann es nicht geben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ein Dialog zwischen Theologie und Neurowissenschaften nicht sinnvoll sein kann. Der Religionspädagoge Hans-Ferdinand Angel spricht sogar vom Anfang einer gemeinsamen Suche danach, was denn genau das Religiöse an einer religiösen Erfahrung ist.
Und was mich zusätzlich fasziniert, ist, dass auch ganz neue Fragestellungen ins Zentrum rücken können, nämlich die Frage, wie gehen überhaupt Glaubensprozesse vor sich und was ist ein Glaubensprozess, der mit Gefühlen und mit Denken und mit innerer Stabilität zu tun hat, denn genauer, nach meiner Beobachtung sind Glaubensprozesse ein völlig unerforschtes Gebiet. Ich nenne sie Kreditionen, um damit eine analoge Bezeichnung für Kognition und Emotion zu haben. Diese Tatsache, dass wir permanent in Prozessen sind, die mit unseren Gefühlen zu tun haben und mit unserem Denken zu tun haben und dass Glaubensprozesse permanent unser Leben beeinflussen, das ist eine absolut faszinierende Entdeckung und die Neurowissenschaften helfen uns hier einen Aspekt zu sehen, und zwar nicht nur uns als Theologen, sondern überhaupt im Bereich der Psychologie, wo ich sagen kann, das ist schon faszinierend.
Und unter Glaubensprozessen subsumiert der Religionspädagoge auch ganz alltägliche Annahmen, wie die, dass der Frühstückskaffee nicht vergiftet ist und dass auch morgen wieder eine Zeitung erscheinen wird.
Ich habe die Vermutung, dass die Glaubensprozesse, wenn man sie von anthropologischer Sicht aus anschaut, dass die sowohl für religiöse wie für nicht religiöse Erfahrungen ähnlich funktionieren.
Und vielleicht, meint Hans-Ferdinand Angel dann noch, würde bei einem gemeinsamen Projekt Kreditionen auch den Naturwissenschaftlern noch klarer werden, dass auch ihre eigene Wissenschaft auf Glaubenssätzen aufbaut.
Und die Hirnforscher? Was wollen Sie den Theologen als Denkaufgabe mitgeben? Ernst Pöppel, der bis vor kurzem das Institut für medizinische Psychologie der Universität München geleitet hat, ist ein Aspekt ganz besonders wichtig: die biologischen Grundlagen für die Entwicklung von Religiosität.
Mal jetzt biologisch betrachtet, wir treten in die Welt hinein mit angeborenen Programmen von Möglichkeiten und erst durch die Informationsverarbeitung der ersten, sagen wir mal, 10 Lebensjahre bis zur Pubertät, für manche Funktionen noch länger, wird die Struktur des Gehirns überhaupt erst festgelegt. Das heißt, der kulturelle Rahmen, und das kann eben auch ein religiöser Rahmen sein, bestimmt überhaupt erst dann, wie unsere Wertesysteme geformt sind, welche Religion sozusagen meine eigene Religion wird. Das heißt, Kultur wird dann gleichsam zur Struktur des Gehirns, und zwar auf einer impliziten Ebene, die ein rituelles Verhalten dann, ja, vorschreibt geradezu. Das kann gar nicht mehr hinterfragt werden. Und wenn ich nicht weiß, dass ich in dieser Weise auch religiös geprägt bin, das ist sozusagen Religiosität in einem bestimmten Kontext eben eine relative und nicht eine absolute Größe ist. Wenn ich das nicht weiß, dann renne ich natürlich automatisch in Religionskriege hinein, in Probleme der interkulturellen Kommunikation, in den Fundamentalismus, wie ihn ja genau haben.
Für Ernst Pöppel ist die Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis klar.
Wenn man begreift, dass wir religiös geprägt sind im kulturellen Kontext, ja, dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit des respektvollen Umgangs. Ich bevorzuge Respekt und nicht Toleranz. Toleranz ist immer ein bisschen von oben herab.
Brauchen wir die Neurobiologie für mehr religiöse Toleranz? Fällt es uns leichter, respektvoll miteinander umzugehen, wenn wir die biologischen Bedingtheiten unseres Verhaltens kennen? Wird die Praxis der Meditation, des Betens, für uns interessanter, wenn wir wissen, was dabei im Gehirn passiert? Die Veränderungen im Gehirn, die bei buddhistischen Meditationspraktiken vor sich gehen oder bei christlichen Gebeten, sind eine Fundgrube für Erkenntnisse. Diese Überzeugung teilt Ernst Pöppel mit vielen Kolleginnen und Kollegen.
Für den Neurowissenschaftler gibt es aus der religiösen Praxis tatsächlich, ja, man kann sagen, geradezu experimentelle Bedingungen, die ausgenutzt werden können für ein besseres Verstehen der ganzen kognitiven Prozesse unseres gesamten Gehirns. Also es ist vielleicht jetzt für manche Zuhörer, die sich mit Religion beschäftigen, eine etwas ungewöhnliche Betrachtung. Aber genau wie die Künste uns auch lehren, was im Gehirn vor sich geht, ist es eben genauso in der Religion.
Wenn man Ernst Pöppel zuhört, hat man den Eindruck, dass dieses Studium des Gehirns für sich selbst genommen fast schon eine religiöse Erfahrung sein kann.
Es hat Einstein eben sehr gut gesagt, dass man als Wissenschaftler ja eigentlich nur staunen kann über die Vielfalt der Welt, was es alles gibt. Er nennt das eben kosmische Religiosität und sagt an einer Stelle sogar, dass die eigentlich wirklich religiösen Menschen Naturforscher sind, die einfach nur staunen können, dass die Welt ist, wie sie ist. Also das hat ja auch Immanuel Kant mal gesagt, dass das sozusagen das Erstaunliche ist, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.